Hallöchen, Go Trabi Go war doch 91 der Wiedervereinigungsfilm mit Ihnen, mit Wolfgang Stumpf. Gerade die Hupe, machen Sie doch mal, das ist
einmalig.
Also einmalig. Wann saßen Sie das letzte Mal im richtigen Trabi?
Ach, ich wäre sehr oft zu Festen, Trabi-Festen eingeladen, aber in alle Bundesländer. Und da habe ich die unterschiedlichsten Autos schon gesehen. Also die machen einen Bierkasten noch draus, die machen eine Feuerwehr draus, die fahren den ins Wasser und man kann damit Boot fahren. Also es ist ein Fanatismus eigentlich für dieses Auto und für dieses Hobby da zu basteln. Wunderbar.
Und für diesen Kultfilm, denn der ist ja gerade 35 Jahre geworden tatsächlich. Mhm, ist das schon richtig, her. Ja. Also wir haben ganz viel zu besprechen. Werden dieses Auto auf jeden Fall auch noch mal thematisieren. Gleich auf dem roten Sofa zu Gast Wolfgang Stumpf. Also, wir freuen uns sehr auf Sie.
Bis gleich.
Wir nehmen Sie mit auf die Reise.
Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Hallo, ja, schön, dass Sie bei uns sind. Go Trabi Go ist Kult von ihm, aber auch in Serien wie Stubbe oder Salto Postale stand er wirklich für die Verständigung von Ost und West. Und mittlerweile war er bei mehr als 170 Fernseh- und Kinoproduktionen dabei. Und er hat sich halt jedes Mal auch so die Rollen so zu eigen gemacht. Und wie hat es Dieter Hallervorden noch so schön in seiner Laudatio zur Goldenen Henne fürs Lebenswerk gesagt? Er kennt den Begriff Rückgrat nicht aus der Rückenschule. Herzlich willkommen, Wolfgang Stumpf.
Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ach, ich habe mich so gefreut drauf, in die Heimatstadt zu kommen, in die zweite Heimatstadt.
Warum ist das hier die zweite Heimat und so ein bisschen Lebenselixier, haben Sie
erstens
mal gesagt?
Erstens verbindet Dresden durch die Elbe sich mit Hamburg. Und zweitens war eigentlich meine Karriere und mein Beginn nach Go Trabi Go natürlich Dresden mit der Idee, wir könnten einen Kriminalkommissar machen, der als Leihbeamter nicht vom sogenannten Westen in den Osten kommt oder irgendjemand Rückgabe vor Entschädigung sich was holt. Nee, ein Ostpolizist geht nach Hamburg und die Frau erbt auch noch ein Haus dort. Aber in Hamburg. Und ich liebe Hamburg.
Hat Hamburg was, was vielleicht Dresden im Frühling jetzt nicht hat?
Naja, wir hatten es ein bisschen eher schon, das Frühlingsgefühl. Das erste Mal seit Jahren war es ja doch in Hamburg ein bisschen kälter und auch mal ein bisschen Schnee. Was wir nicht hatten, ist ja erstaunlich, dass da oben das immer kälter wird. Und in Deutschland ist dann schon unten es warm. Und was es hat nicht? Ja, es hat die Elbe, es hat einen Bezug zu dem, was ein Fluss verbindet. Und es hat ein Gefühl zu dem, was man mit dem Fluss machen kann. Der verbindet uns sehr viel und sehr schöne alte Häuser, aber auch der Flutgedanke ist in Dresden wie in Hamburg gewesen. Mhm. Die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war genauso brutal und furchtbar auf beide Städte.
Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Stumpf ist zu Gast. Und bei dem, was er schon alles produziert hat und was er an Preisen gewonnen hat, ist es gar nicht so einfach, die Karriere in einen zusammenzufassen. Aber einen kleinen Blick drauf hat jetzt schon einmal Laura Neumeister für Sie.
Hier ist jemand ganz Besonderes.
Wie heißt denn du?
Herr Stumpf.
Und der hatte einen großen Traum.
Schauspiel? Okay, Beruf.
Sondern seine Berufung. Der gesamtdeutsche Durchbruch kommt mit Go Trabi Go. Seine Figuren immer ehrlich. Immer mit dem Herz auf der Zunge.
Ich bin und bleibe ein großer Rotzjunge trotzdem.
Ja. Irgendwann wär ich mal erwachsen.
1995 zieht es ihn nach Hamburg.
Stubbe hier.
Gut 30 Jahre ermittelt er am Elbufer. Genau wie der Kommissar liebt auch er seine Heimat. Wenn er als Dokumentarfilmer unterwegs ist, spielt diese stets eine Hauptrolle.
Oh, das ist ja wie ein bisschen daheim her.
Brückenbauer zwischen Ost und West. Wolfgang Stumpf.
Ach, schön.
Schön, ja.
Dass Sie da heute auch waren am Hauptbahnhof und das gerade wieder entdeckt haben.
Ja, ich war mit meiner Frau auf dem Bahnhof angekommen. Durch den Umweg, es war irgendein Grund. Jetzt weiß ich auch, warum wir nicht weitergefahren sind. Es war alles durcheinander auf der Schienenstrecke. Und dann waren wir dort an der Stelle. Und hier ist Stefanie so klein, ist er lang gegangen. Und da war ihr erster Filmauftritt da. Das war 1900 und, oh Gott, ja, 94.
94 war das, ne? Frau sieht man gerade auf dem Monitor, Christine, genau, die ist ja auch mitgekommen.
Ja, wir fahren dann an die Ostsee danach.
Genau, heute nach der Sendung. Genau. Aber jetzt wollen wir noch kurz in Hamburg bleiben, weil Sie ist ja damals auch mitgekommen, was Sie auch gerade erzählten, eben Ihre Tochter auch. Jetzt waren Sie auch gerade erst wieder zusammen, deshalb sind wir auch besonders froh, dass Sie hier sind, weil Sie haben gerade 80. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Ja. Jetzt am 31.01., da kam auch die Familie zusammen. Wie war das?
Wir sind zur Familie gefahren, weil Stefanie ja unten jetzt wieder den Alten die Reihe da dreht und dort ihre Zweitwohnung hat. Und die zwei Kinder, die sie jetzt hat, die wunderbaren Enkel, die können wir natürlich nicht immer zwischen Dresden und München hin und her fahren lassen. Und das ist auch fürs Ehepaar oder fürs Paar auch sehr schwer. Da sind wir runtergefahren und dadurch fiel insgesamt auch ein bisschen der Geburtstag ins Wasser. Und das war mir gar nicht so unrecht, weil wir hatten alle ein bisschen starke Grippe und so, Christine und ich. Und wir wollten unbedingt zu den Kindern und wir mussten eine Pause machen, gesundheitlich. Und mir war das recht. Ich wollte den 80. nicht pompös feiern. Und es ist so, Sie sehen es an den Nachrichten, die wir gerade gesehen haben. Da ist so der Übermut des Feierns, das zur Seite schieben der echten Probleme, die uns begegnen, das ist schwer. Und da habe ich gedacht, passt auf, alles, was es so ungefähr wäre, ich mache mit der Zahl 80 paar Sachen und ich spende die Geburtstagshöhe, die ich dann zuvor der große Feier gemacht hat, ist mir lieber dort, wo ich im Kuratorium mit bin, der Kinderhilfe und Krebshilfe in Dresden, in den beiden Vereinen, und habe dann ein Spiel gemacht. 80, 80,80.
Gespendet. Ja. Ja. Und Ihre Tochter hat auch einen ganz schönen Geburtstagsbrief geschrieben, wie ich finde, wo sie auch noch mal so sich bei Ihnen bedankt hat, weil Sie haben sie zur Schauspielerei ein bisschen mitgebracht. Als Kind haben Sie gerade schon erzählt, bei Stubbe eben in Hamburg. Und da hat sie aber noch mal gesagt, dass sie trotzdem so sein konnte, wie sie wollte.
Ja.
Wie haben Sie das gemacht? Also kam das aus ihr heraus und Sie haben sie ein bisschen geführt oder wie war das?
Naja, ich bin vielleicht ein Sensibelchen in der Beziehung, weil ich so ein Schlüsselkind bin. Ich war immer alleine auf mich angewiesen und weiß, wie wichtig es ist, dass man selbst mit den Augen und in der Empathie guckt, was machen die anderen, warum machen die das, als dass man sagt, die machen das deswegen und die machen das darum und so. Nein, sie war eine gute Beobachterin und natürlich weiß ich als Vater und als jemand, der auch wieder Psychologie studiert hat und Pädagogik und mal kurz ein Jahr nach dem Studium dann auch als Lehrmeister tätig war, dass man das eben nur anbringt bei jemandem, wenn man es selber vorlebt. Das ist das Beste, als wenn man sagt, du musst es so machen. Ne? Nein, das war sehr rührend und auch mein Sohn, also unser Sohn Thomas, die sind ja sehr weit auseinander. Thomas ist jetzt schon über 50 und Stefanie mit zwei wunderbaren Enkel auch, wie Thomas 1 malt, aber schon 19 Jahre. Und wunderbar, es ist schön, das Wichtigste und Schönste, was wir machen eigentlich, wir Erwachsene, wenn ich die Situation in der Welt sehe, Kinder machen, das ist das Schönste und das Wichtigste.
Und für sie da sein. Ne?
Und dafür da sein.
Nämlich. Und wir können jetzt eigentlich mal gucken, wie Stefanie aufgewachsen ist, weil wir haben mal so ein paar Stubbe-Folgen aneinander gepackt und da kann man das jetzt so ein bisschen sehen, wie sich das entwickelt hat.
Christiane?
Ja?
Wo ist der Papa?
Da drüben auf der Couch.
Sag mal, was soll denn das?
Ich habe überlegt.
Und was ist dir eingefallen bei deinen Überlegungen?
Mir ist eingefallen, dass ich ohne dieses Sofa keinen Fall lösen kann.
Caro!
Was ist?
Kennst du die? War nicht zugeschraubt. Und hier, die Seife. Weißt du, wo die lag?
Nee. Interessiert mich aber auch nicht wirklich.
Mich aber. Dort lag die. Hier war ein Fremder.
Tatsächlich? Du solltest die Spurensicherung rufen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und auf Wiedersehen.
Morgen.
Oh Mann. Ja, ja. Noch ein bisschen.
Wir haben alles.
Da kommt sie.
Oh, bis auf meine Kleine natürlich. Komm mal her.
So. Ich kann euch die Kleine nachbringen.
Nee, das kriegen wir schon hin. Aber das kannst du lieber. Tschüss.
Caro.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Sag mal, die Kleine raus. Geht's?
Ja, Müs. Das ist ein Geschenk, mit den eigenen Freunden, Kollegen, die man mag, und mit der Familie spielen zu können und dann zu sehen, was die Verantwortung zu spüren, die man hat. Ja. Wunderschön, das ist ein Geschenk, was ihr mir hier gezeigt habt. Ja, sehr schön. Das haben wir 25 Folgen gemacht. Ja, 55 Folgen. 55, wir haben ja dann noch ein paar Special.
Genau, ja.
Wir sind ja eigentlich ja nach Hamburg symbolisch gekommen, um zu sagen, ich komme als Ostler in das Polizeipräsidium mit dem sogenannten Westkollegen zusammen. Dieses Spielchen mit Lutz McKenzie und der das mit einer Bravour geleistet hat in der moralischen Sache, die wir damit eigentlich auch zeigen wollten. Das war ein Geschenk, dass ich diese Chance durch Go Trabigo und vieles andere dann dadurch hatte, hier von der Polyphon hier in Hamburg gefragt zu werden, nach Salto Postale, dieser satirischen politischen Sitcom, zu sagen, wollen wir eine Reihe zusammen machen? Und da ist halt die Bedeutung von Hamburg, dass ich fast 25 Jahre hier gearbeitet habe, auch im Studio Hamburg mit den Filmen da, Stankowskis Million und Treuhandfilmen, all diesen Dingen. Und will natürlich auch sehr, sehr gerne die Chance nutzen, aufgrund der Entscheidung, dass ich diesen 80. nicht gefeiert habe und natürlich auch nicht so einen schönen Lack noch als Person habe, wie dieser Trabi, der da hinten steht. Meine Grundierung ist aber in Ordnung, keine
Angst. Wir können nachlesen.
Aber er ist ja wirklich, er sieht ja wunderbar aus, dass ich die Chance nutzen kann, mich bei so vielen in ganz Deutschland, und da ist für mich die Vereinigung geglückt in der Botschaft, was ich mache, wenn Sie da vorhin gesagt haben, Brückenbauer und manche Zeitung von sich aus, das ja auch gesehen hat, dass das so ist, dass sich das so verwirklicht, dass ich Post nicht bloß aus Rostock kriege oder aus Thüringen, sondern aus allen Ecken Deutschlands hat sich die Masse meiner Arbeit so ausgewirkt, dass manche sagen, wenn diese ST-Figur mit seinem Stumpfsinn, mit PH geschrieben, dann irgendetwas verkündet, das ist seine Moral und das ist irgendwie, das führt uns gemeinsam zusammen. Und da muss er wahrscheinlich auch als Person dahinter stecken.
Ja, und das sagten Sie auch gerade, dass Sie auch mit Familie und dass das immer auch was Biografisches hat in Ihren Rollen. Mit Ihrer Frau standen Sie ja sogar auch, das ist jetzt ein bisschen länger her, mal auf der Bühne. Sie
ja,
ist
ja auch, Kabarett, ne?
Genau,
ja,
Kabarett, Sie ist ja auch Kabarett.
Amateure, ja.
Aber da ist ja auch, da ist ja Diamantene Hochzeit gar nicht mehr so weit entfernt. Sie sind ja seit 1970 zusammen.
Das 69, ja.
Was, 1960 schon?
Geheiratet. Also 70 haben wir geheiratet. Und,
ja. Ja, das ist, Diamantene Hochzeit steht an in ein paar Jahren.
Ja.
Das ist schon ein Ding.
Das
also
sind wir fast alles so übergangen, so richtig golden haben wir nicht gefeiert, nein. Meinen 80. nicht. Da, weil wir fühlen uns nicht so. Wir arbeiten an unserer Botschaft als Kabarettist, Schauspieler und Mensch in dieser Gesellschaft und in dieser Zeit sich einzubringen. Da ist das so wichtig, die eigenen Feierlichkeiten. Ja, aber wir machen es ja so. Sie ist da, sitzt wahrscheinlich am Fernseher, wird mehr zittern als ich. Und wir sind zeitig aufgestanden. Und ich möchte mich wirklich an der Stelle einmal kurz wirklich allen Fernsehzuschauern recht herzlich bedanken, was ich für Zahlen hatte und wie Sie geguckt haben in ganz Deutschland. Und weiß auch, dass Ihre Sendung ausnahmsweise, das gibt es in der ARD und in den dritten Programmen überhaupt nicht, Sie werden auf allen dritten Programmen gesendet. Im Gegensatz zu manchen Dokumentarfilmen, den man für die MDR macht, der wird ganz egoistisch bei sich gehalten. Aber dazu mal später.
Aber es ist ja so, dass wir zumindest durch die ARD-Mediathek aufmachen können. Ne?
Ja, manche machen daraus eine Ausrede und sagen, deswegen produzieren wir für unser drittes Programm. Und das ist ja am Ende auch ARD. Ja. Wenn es dann überall noch mal gesendet würde, ja, aber Mediathek, denken Sie an so unsere Menschen, die dann wirklich erst suchen, wo ist das, wann ist das.
Es geht um Rastlos, um diese wunderbare MDR-Dokumentation, die über Sie gemacht wurde. Und darüber möchten wir jetzt mit Ihnen mal, da möchten wir mit Ihnen mal jetzt reingucken, denn Ariane Peters hat für uns eine Zusammenfassung davon gemacht.
Der war ja fleißig.
Ja, natürlich.
So viel sei verraten, seine Wegbegleiter haben viel zu erzählen.
Wolfgang hat zum Beispiel auch nie seine Herkunft verleugnet. Er kommt aus Sachsen.
Er ist fantasievoll, er ist bescheiden.
Ich denke nicht, dass er unbedingt jetzt der James Bond war. Aber er hatte immer seinen durchaus eigenen Charme.
Und einen Kinohit, den James Bond so garantiert nicht gelandet hätte. Schon deshalb, weil Stumpfs knatternder Trabi deutlich mehr Charakter hatte.
Papa, es wird Zeit.
Guck mal, alles hier bitte automatisch. Die Blende, die Zeit, der Film rubbelt automatisch rüber und so kommt er raus und so geht er wieder rein. Weltliebe.
Das ist sozusagen das Gesicht des kleinen Mannes. Und das verkörpert er wie kaum ein Zweiter.
Kennst du den? Der Trabi landet im Straßenjahr genau neben dem Kuhfladen. Da sagt der Kuhfladen, was bist du denn für einer? Da sagt der Trabi, ich bin ein Auto. Da sagt der Kuhfladen,
wenn du ein Auto bist, bin ich eine Pizza.
Ich hab gesagt, die müssen ihre westdeutschen Rollen spielen, damit werden wir glaubhaft für die eine Seite, in die wir neu mit dazukommen. Und wir müssen die Leute ostdeutsch besetzen, denen man das Ostdeutsche auch abkauft.
Und dann ist da noch das Leben vor Go Trabi Go. In der Dokumentation zu sehen, Rückblicke auf die Zeit als junger Komparse am Dresdner Staatsschauspiel, auf seine Ausbildung im Dampfkesselbau, übrigens als Jahrgangsbester, und sein Händchen fürs Schweißen und Löten.
So, war in der Norm.
Zum ersten Mal vor der Kamera eine Handvoll Menschen, die Wolfgang Stumpf von einer ganz anderen Seite erlebt haben.
Wolfgang Stumpf war unser Lehrausbilder im ersten Lehrjahr und ab dem zweiten war er Lehrobermeister.
Eigentlich war er ganz cool.
Cool war er.
Sag mal, was ist hier?
Man könnte auch sagen, Stumpf war auf Zack mit einem zweiten Wohnsitz, der Bühne, München, Nürnberg und natürlich Dresden.
Was macht denn deine Frau?
Ach, seitdem die Schicht arbeitet, sehe ich die am Tag bloß noch eine Stunde.
Armes Luder.
Ja, die Stunde geht auch vorüber.
Ich kannte ihn ja als Kabarettist, wo er ja auch schon sehr bekannt war in der DDR. Und plötzlich ist er ein Schauspieler, der aber so weitermacht. Der hat ja keine Sprecherziehung gehabt. Nur du hast so weitergesprochen. Und da dachte ich, ja, das liebt die Leute.
Darum war es nur logisch, dass ihn bald auch der Gunther wollte.
Gunther Emmerlich sagt, du, ich krieg eine Sendung, die heißt Schokolade. Pass mal auf. Du könntest so eine Figur sein und da könntest du mitmachen. Ich sage, Gunther, Kabarett im Fernsehen ist so kompliziert.
Herr Emmerlich, Herr Emmerlich, Herr Emmerlich.
Wie man sich täuschen kann. Die beiden spielen sich jahrelang gekonnt die Bälle zu, hinter und vor der Kamera. Bis heute bringt es Wolfgang Stumpf auf mehr als 170 Fernseh- und Kinoproduktionen. Wer kann das schon von sich behaupten?
Ich bin ja auch gar kein Schauspieler. Ich spiele nicht zur Schau. Ich spiele nicht mal was vor. Ich bin's.
Ich bin es, ja. Das war, glaube ich, auch das Erfolgskonzept von Go Trabi Go, oder wo wir gerade diese Bilder auch gesehen haben.
Ja. Und ich komme ja aus dem politisch-satirischen Kabarett in der DDR als Amateur, aber dann auch später bei der Herkuleskeule nach meiner Schauspielausbildung. Das ist ein drittes Studium, was ich gemacht habe. Ich wollte eben auch eine Ausbildung nachweisen, damit Katrin Sass sagen kann, ach so, ja, Schauspieler ist er auch. Aber er bleibt bei seiner Sprache als Mittel, um an die Leute ranzukommen, ja. Das ist ein Geschenk. Ich brauche manches gar nicht sagen. Ja, vielen Dank. Welche Kollegen auch alles durch das Kabarett und durch das, was ich mit Gunther Emmerlich gemacht habe oder mit den Filmen Go Trabi Go, Kollegen auch Vertrauen hatten zu sagen, wenn ich sage, Hildebrand, willst du mitspielen? Ich brauche dich. Ich will die Westrollen, entschuldige bitte die Westrollen, aber ich meinte so, die Gesellschaft, in der ihr gelebt und gearbeitet habt als Satiriker und so, will ich von euch besetzen und das, was wir gemacht haben, besetzen wir mit unseren Rollen. Und das durfte und konnte ich als Produzent, als
stumpfsinniger
Mensch.
Aber so bei Go Trabi Go war das ja auch, das war ja ihre erste große TV-Produktion.
Ja.
Und da haben sie aber auch gesagt, Moment, aber ich möchte hier Mitspracherecht und möchte mich einbringen.
Fing's ein.
Ja, das also war ja auch mutig dafür, dass sie ganz am Anfang noch standen.
Ja, das hatte ich ja eigentlich schon als Kabarettist mich eingemischt, immer in die Dinge, die wir gemeinsam als Ensemble gemacht haben. Und ich dachte, ich kann mich doch jetzt nicht anpassen. Ich bin der Meinung, das könnte so und so sein. Und das hat.
Was war Ihnen denn da wichtig?
Naja, weil ich da die Glaubwürdigkeit, dass man nicht bayerisch spricht und Bayern spielt, obwohl jeder schon durch viele Filme weiß, da spielt man das vor, so authentisch wie möglich zu wirken. Und das wirkt dem Dieter Krebs, den ich sehr gut kannte, und Dieter Hildebrand und Polt hatte ich angerufen, ob er vielleicht die eine Rolle noch übernimmt, er macht das selber in den Film. Und dass wir die Ostdeutschen auch ostdeutsch besetzt haben. Damals, 1990, entstand am 14. August 1990, war gerade Währungsunion. zu Ende, aber noch nicht die deutsche Einheit. Und Kohl hat noch nicht das Deutschland eröffnet oder die Eingemeindung der DDR verkündet, sondern wir waren da schon an diesem Film dran. Und ich habe gesagt, ich spiele nur mit, wenn ich an dem Drehbuch mitdenken kann und fühlen kann und an der Besetzung. Und das habe ich bis heute fast in der Funktion als Co-Produzent und Mitspracherecht.
Und das war ja auch mit Gunter Emmerlich, was wir gerade auch gesehen haben. Da müssen wir noch mal kurz reingucken. Als Kultsachse Stumpi waren Sie da zu sehen im Schokolade. Wir gucken mal rein.
Aber dafür habe ich Ihnen zwei Gera-Bratwürste mitgebracht. Nehmen Sie bitte eine für Ihre gute mit, nicht wahr?
Das sind hervorragende Bratwürste. Ich stamme ja aus dieser Gegend. Ja. Das sind doch die richtigen Bratwürste, wie es gehört. Außen Naturdarm und innen fein gewürztes Hackfleisch.
Ohne Grieß? So gut sind die? Herr Emmerlich. Als HGLer muss man sich ja um alles kümmern. Wir haben 40 Porten, haben wir. Da soll ich Ihnen ein paar Fragen stellen, nicht wahr? Und zwar, Sie können ruhig du zu mir sagen, Gunter, ja, nicht wahr?
Wie heißt denn du?
Herr Stumpf.
Gut, Stumpi. Also jetzt ein richtiges Interview wollen wir jetzt.
Nein, kein richtiges Interview. Da hätten Sie mir ja die Fragen vorher geben müssen, die ich Ihnen stellen soll.
Also die Bevormundung der Zensur.
Genau, das war ja zu einer ganz anderen Zeit.
Ja, heute ist das doch nicht mutig, sowas zu sagen. Ne? Aber das war ja 88 in einer Schokoladensendung des DDR-Fernsehens. Übrigens, Gunter Emmerlich, symbolisch vielleicht genannt, ist für viele Schauspieler, Komponisten, Autoren, Kabarettisten und Regisseure eigentlich, steht er als eine Art und Weise, dass diese Künstler eine geringere Bedeutung im gesamtdeutschen Blick, was wir als Gesamtdeutschland geleistet haben, bis wir zur Wiedervereinigung waren und jetzt überhaupt irgendwo noch eine Beachtung findet. Sondern es bleibt dabei, das, was ich da improvisiert jetzt vorhin gerade mitgesagt habe, mit dem Kohl, da war eigentlich wir nicht wiedervereint worden, sondern die Bundesrepublik Deutschland wurde einfach erweitert durch uns. Mhm. Und das ist genau mein Anliegen und das wollte ich klar machen. Wir sollten als Menschen uns vereinen und ich will Brücken bauen. Und das war die Idee dann schon über den Trabi und Hamburg. Hamburg, danke, dass ich das machen konnte und über diese Partnerstadt, über diese Elbe da auch eine Verbindung schaffen konnte, symbolisch. Oder, das immer mit dem Zeigefinger zu sagen. Oder
auch diese romantisierte Ostalgie ist ja auch manchmal schwierig, das dann so, oder irgendwie in Balance zu halten, dass man eben wirklich das Leben in der DDR zeigt.
Aber man nimmt sich eben das Recht über so eine Balance, die genauso interessant ist wie dieser Trabi, den ich ja nur wirklich in vielen Städten in Bayern zu Trabi-Treffen eingeladen werde. Und die feiern das dort unten. Ne? Dass man da so sagt, ja, die Osti mit ihrem Trabi. Nein, die feiern das. Das sind manchmal Ehepaare, die sich neu gefunden haben. Das finde ich, also, nee, das ist... Ich will die Brücken bauen und deswegen macht mich so traurig und glücklich, dass der NDR eine solche Sendung hat, wie, sagen wir mal, brisant, gleichzeitig überall ausgestrahlt wird, die ARD-Sendung. Mhm. Aber ihr macht es als NDR, das ist wunderbar, dieser Trabi-Film, ne, der ist also nie in einem anderen Bundesland gelaufen, sondern nur, wenn er mit der DVD irgendwo geholt wird, als Making-of hinten.
Aber Sie sagten
20 Jahre später gedreht der Dokumentarfilm, der erste.
Aber wenn man, das auch, wo wir gerade noch mal ein bisschen zurück weiter waren, dieses Kabarett, was Sie damals gemacht haben in der Zeit, das war mutig. Oder Dieter Hallervorden hat ja auch mal gesagt, Sie haben sich getroffen. Und da haben Sie gesagt, ich nehme das trotzdem auf mich. Ich mache Kabarett auch.
Das fiel dem Sachsen leichter und solchen Kabarettisten wie Hildebrand oder Schneider oder auf alle Fälle Pold, ne? Oder Valentin und andere Leute da noch, die mit ihrer Mentalität, dieser Sprache, der Kultur und der Ausstrahlung ihres ganzen Wesens, so sozial und auch in der Gesellschaft, in der sie wirken, kulturell, dass das ein Mittel ist, dass man so schlitzohrig eigentlich höhere Themen anbringen kann, als wenn man mit dem Zeigefinger aus der Universität, aus irgendeiner Großstadt Vorträge hält.
Und da gab es ja mehrere Orte. Da gab es ja die Diesel in Berlin, Pfeffermühle in Leipzig oder eben Herkuleskeule, wo wir gerade drüber gesprochen haben, in Dresden, genau. Also Kabarett gab es eben nicht nur in der BRD, sondern auch in der DDR. Natürlich dann eben, wie wir gesagt haben, unter anderen politischen Bedingungen. Und Jogarka Szilárd hat sich das mal näher angeschaut.
Ich hab alles, was es gibt.
bekommt man, wenn man schießt.
Kabarett in der DDR, wie hier bei den Akademikern, der Tanz um eine rote Linie. Was ist verboten, was erlaubt?
Und das ist eigentlich für jemanden, der Satire macht, der stacheln will, eine Herausforderung. Und zwar insoweit, die Zensur, wenn es denn möglich ist, zu überlisten.
Jürgen Klammer, der als Student in der DDR selbst für das Kabarett schrieb, forscht dazu. Er hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben.
Das ist der Nachlass von einer der größten DDR-Kabarettistinnen, Ellen Tietke. Das ist hier zum Beispiel der Ordner ihres Gerichtsprozesses, den sie, muss ich überlegen, Anfang der 70er Jahre führte, wo sie Auftrittsverbot bekam. Und sie war frech. Sie war frech.
Andere karikieren das DDR-Pathos.
Geliebte Kollegin, wie hat sich mein Herz, das sonst nur im Takt der Hämmer schwingt, nach dir gesehen?
Die Schreiber der großen DDR-Kabaretts wandten gewiefte Taktiken an, um ihre Texte durch die Zensur zu bringen. Eines hieß Weißer Elefant.
Und um bestimmte Texte, die ihnen sehr wichtig waren, durchzubekommen, hat man einen Text reingebracht, wo sie von vornherein wussten, der läuft nicht. Das war dieser Weiße Elefant, auf den sich alles stürzte, weil es ja was Außergewöhnliches war. Und dann wurde ewig über diesen einen Text diskutiert. Und dann war man irgendwann vielleicht müde, das war eine Taktik, und hat dann über die anderen Dinge hinweggesehen oder nicht so genau analysiert.
Was sind denn das für Menschen?
Unsere Menschen.
Trotzdem waren die Kabarettisten oft keine Systemgegner.
Es waren in der Regel überzeugte, kritische Sozialisten. In allen Kabaretts war der Direktor Mitglied der SED. Sonst wäre er es gar nicht geworden.
Nach der Wende gab es viel aufzuarbeiten. Wer war Mitläufer, wer Dissident? Ein großes Thema, wie dieser Ausschnitt eindrücklich zeigt.
Wenn ich an meinen Widerstand denke, kriege ich heute noch Angst vor mir. Durfte natürlich keiner was merken. Hat ja auch keiner was gemerkt.
Jürgen Klammer findet auch heute noch Neues heraus. Zuletzt über sein DDR-Kabarett-Idol Edgar Kühlow. Dessen Systemkritik war immer besonders scharf.
Er war in den 50er Jahren Spion für den russischen Nachrichtendienst, ging für den auch in den Westen, kam zurück, hat dann in den 60er Jahren in Gesprächen mehr oder weniger freiwillig über seine Kollegen berichtet. Und da brach für mich dann eine Welt zusammen, mit der ich heute noch befasst bin. Weil wenn ein Idol Ihnen auf einmal vom Sockel fällt, das müssen Sie erst mal verkraften.
Verrat, Humor, Systemkritik. Das Kabarett der DDR war ein Spiegel seiner Zeit.
In diesem Buch habe
sehr seiner Zeit. Würden Sie das so unterschreiben? Mit dem,
wenn's
was Sie erlebt haben?
Ja. Man muss dann natürlich auch lernen, so Kabarett zu machen, dass man, sagen wir mal, viel anbietet, weil manches wird nicht gewünscht. Und dass man dann trotzdem das noch durchkriegt. Ich kann mich an eine Sendung erinnern, nämlich mit Gunter Emmerlich. Wir hatten also wirklich viele schwache Stellen drin, wo wir wussten, die können nicht drin bleiben. Aber wenn wir sie schon selber rausnehmen, beschädigen wir uns. Also wussten wir, pass auf, lass alles drin, alles drin. Und wenn die drei Sachen raushauen, bleibt immer noch genug drin.
Ach so.
Also, ja.
Aber mit der Menge, auch nicht was hinschmeißen.
Ja. Und das hat aber manche Redakteurin im DDR-Fernsehen auch gespürt. Und das ist eine sehr gute gewesen. Die Evelyn Matt, die wusste schon, dass wir das Spiel mit ihr machen und haben da manches bis 89 auch übers Fernsehen bringen können. Die Satire selber hat es im DDR-Fernsehen sehr schwer gehabt, ins Fernsehen zu kommen. Heute, durch die Comedy-Geschichte und das Niveau auf Unterhaltung und Spaß, was anders ist als damals Seitepostale, hat wiederum das, was wir satirisch verkünden wollen, wie der Anstalt zum Beispiel, sehr, sehr extra drei hervorragend.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt jetzt auch
wenn
wieder
man eine Nummer ist, dann geht's. Aber als Ensemble hat es kaum noch eine richtige Chance, an die Leute ranzukommen. kam man ins Fernsehen ran. Und heute kommen wir schlecht an die Leute ran und ist schwer. Schade, dass ich Salto Postale nicht mehr mache.
Ja, also wir haben nichts dagegen.
NDR-Übernehmen.
Was ist denn, ja, wir sprechen später. Ja. Was ist denn das für ein Gefühl eigentlich, in diesem Trabi hier zu sitzen?
Ja, das ist, selbst wenn ich jetzt nach Hamburg gekommen bin, hier warst du und da hast du das gedreht. Hier hast du gesessen, über sowas hast du geträumt, technisch einzubauen und hast du das aus Budapest von einem Gastspiel mitgebracht.
Hatten,
und hier
Sie, denn, hatten Sie so einen Trabi?
Ja, fast die gleiche Schlüpferfarbe hier. Ja, ja.
Ach, ehrlich?
Genau so, genau. Ganz schick. Und dadurch auch aus eigener Erfahrung, aus meinem Stumpfsinn mit PH, wusste ich, dass viele wissen, wenn ich mich hier runterbücke, dass... Was macht denn der da? Ja, da ist der Benzinhahn, der ist leer, muss ich auf Reserve umschalten. Ach. Und all solche Dinge habe ich dann damals auch in Go Trabi Go reingebracht. Und das war auch das Sprungbrett, das da über Go Trabi Go als Mittel, verstecktes Mittel, nicht vordergründig, könnte ich an die Leute wieder rankommen, wenn ich eine Dokumentation mache, die erste 20 Jahre nach Go Trabi Go drehen und mir die Kollegen, die noch leben, und die.
Da sind Sie auch noch mal mit dem Trabi noch mal lang gefahren, ne?
Wieder original nach Neapel, mit dem Trabi.
Genau. Ja, und dann noch mal alle getroffen.
Ja, ja, ja. Es war ein Traum. Und die Fischer, Billy Zöckler, all die noch mal getroffen, die Kollegen, und die haben mitgespielt. Konstantin Becker habe ich genau in München getroffen, mhm, in dem Kaufhaus, wo sie eben ja kein Haar am Sack, aber kam in der Tasche, dass die Jacqueline eben das wieder reinsteckt. Ja, ja.
Aber ist das, also wenn, so dieser Kult um dieses Auto, vielleicht können Sie uns das noch mal näher bringen. Also wir wissen das aus diesem Film, aus der
Doku. Das liegt aber in den Männern, die gerne basteln, statt, das ist ihre große Eisenbahn.
Ne? Ja, weil man das auch leichter reparieren kann.
Ja, und ich merke auch jetzt heute, ich war im Urlaub, da kam eine ganze junge Familie und der Sohn war so infiziert von dieser Technik. Und über die Technik kam
aber
daran...
Aber so viel Technik ist ja hier nicht mehr.
Ja, wenn es kaputt geht, braucht es schon Fantasie. Ne?
Ja, okay.
Kann man ja einfach bestellen, Baustein rein, Baustein raus und dann ist es wieder in Ordnung. Nee, hier, das ist schon... Wenn der sich abtaucht im Trabi, diese Idee, oder wie wir dieses Auto geliebt haben... Diese Einfälle, dass ich dann mir das mit dem Wasser, mit dem ich den Trabi abwasche, an der Isar unten, wo die alle FKK machen, und ich mit dem Trabi da.
Stimmt, ja. Und dann haben Sie sich erst den Trabi so ein bisschen mit dem Waschlappen sauber gemacht und dann das Gesicht, ne?
Ja,
um diese Liebe noch mal darzustellen, glaube ich.
Gut. Weil wir waren eins und das war auch die Liebe zu dem Tier. Das sind Kleche, ja.
Ein wunderbares Geräusch. Oh, ja. Wie ist das noch? Duroplast? Nee, aus was war das nochmal?
Das ist Plaste. Also da wird irgendwie mit Stoff und mit Zeug drüber und Härteprobleme und dann hast du sowas hier. Das ist alles hier.
Ist das denn, Sie waren ja auch in Ihrer Kindheit oft in Herne, wenn Sie Ferien hatten zum Beispiel. Ja. Oder auch sonst, durchs Kabarett waren Sie ja auch im Westen.
Ja, ja.
War das denn mal so, dass Sie gedacht haben, och, ich tausche den Trabi gegen Golf und gehe rüber oder wie auch. Also haben Sie darüber nachgedacht,
ich hab
zu bleiben?
Gefragt worden von meiner Cousine bin ich in Herne, als ich das letzte Mal fuhr in Urlaub dort. Und zwar war das 1900 und ein Jahr, oder es war im Jahr, wo dann die Mauer aufgebaut worden ist. Das war also in den 60er Jahren. Und da sagte ich, nee, ich habe ein Amateurkabarett und ich bin alleine, ich kenne die Mannschaft, ich war gerade in der Biathlon-Mannschaft mit drin und war da mit einer Silbermedaille im 3000-Meter-Lauf unter einem Lehrling da ausgegangen. Und ich wollte, nee, konnte ich nicht. Für mich war die gesamte Gemeinschaft, in der ich wirkte, eine Klasse, ein Amateurkabarett, eine Biathlon, Sportmannschaft, ich war auch in der Bezirksklasse, da konnte ich nicht sagen, ich wollte Schauspieler werden und ich glaubte nicht daran, dass ich damals als Schlüsselkind ohne Papa, also hatte ja keinen Vater und nur mit der Mutter aufgewachsen und eine alleinstehende Frau, die hart ihren Beruf und ihren Stand erkämpft hat, von ungelernt bis zur Verkaufsstellenleiterin, da kann ich sagen, ich will mal, ach, das ist schön, wie es ja Kaugummi gibt und alles.
Nee. Und es war ja auch, ich finde, das merkt man auch in den Dokumentationen, die Sie machen, immer sehr viel Heimatliebe dabei. Ne? Darum geht es ja auch viel. Genau, zu Dresden, wo Sie aufhören.
Zu Deutschland, zu unserer Nation, zu unserer Kultur und zu unseren Problemen, die wir als deutsche Menschen in dieser Zeit und in dieser Welt haben.
Und wir müssen jetzt noch mal über etwas anderes sprechen, was einen so ein bisschen ausmacht, auch wenn es was mit dem Optischen zu tun hat. Weil ich weiß, es gab einen Film, da mussten Sie sich einmal den Bart abrasieren. Ich glaube, der Regisseur und Ihre Kollegin sagten irgendwie, der muss mal weg.
Susanne von Bourgeois, die war das, glaube ich.
Das war...
Wie war beim nächsten Kind wird alles
beim
anders.
Beim nächsten Kind wird alles anders, genau.
Übrigens auch eine Kollegin, mit der ich dann noch sehr viele Filme gedreht habe, so wie mit Katharina Thalbach und Borschek, vielen ne? anderen. Also mhm. ja, ja ach, genau. Das war furchtbar.
Ja, so. Und genau, das war so richtig, dass sie ja. danach gesagt haben, das mache ich nie wieder, ich sehe ganz anders aus. So.
Das ist nur eine Gewohnheit. Das ist wie, wenn ich jetzt auf einmal eine Feinpinke machen würde. Das passt nicht zu mir und das kann ich auch glaubwürdig rüberbringen. Als Satire überzogen, sehr, sehr gerne. Ne?
Aber für die beiden Männer, die wir jetzt kennenlernen in Lübeck, da ist die Rasur Aha. immer ein großes Thema. Eins, das mit viel Stil zu tun hat, ja. wie sie Elisabeth Bergmann gezeigt haben.
Ich ahne es. Bis hier runter geht das Wort.
20 Minuten nur für sich. Merten Hannemann feiert die Kombination aus Pinsel und Rasierhobel.
Bei der Nassrasur ist es so, dass das Rasurergebnis einfach wesentlich tiefer ist. Das bedeutet, sie hält auch länger, die Rasur. Es fühlt sich weicher an.
Und das wiederum passt perfekt zu Mertens Stil und seinem Beruf. Gemeinsam mit Bruder Jost hat er vor 4 Jahren in Lübeck ein Fachgeschäft für Rasierer und Schneidwaren übernommen. Die Tochter des Gründers Erich Hannemann suchte einen Nachfolger.
Das Geschäft hieß ja schon immer Hannemann oder heißt schon immer Hannemann. Und wir heißen auch Hannemann, haben aber keine Verwandtschaft.
Das Ding ist auf jeden Fall Retro, was wir da verkaufen, ja. Und es geht auch so bei uns um dieses Traditionelle. Ne? Also Hannemann ist hier für Lübecker ja schon Tradition, wir sind seit 60 Jahren hier. Und das spiegeln wir da schon wieder.
Ich wollte einen neuen Rasierhobel kaufen.
Neun, das heißt, du hast einen?
Ja, aber schon sehr alt.
Ja?
Sehr, sehr alt.
Und du hast dich schon ein bisschen umgeschaut und weißt, was du willst?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Mich ein bisschen beraten lassen.
Das wäre jetzt ein Ding, was ich nur für die Körperrasur empfehlen würde. Ansonsten, du kannst den Kamm tauschen. Es gibt auch einen offenen Kamm für längeres Haar.
Ich habe sehr empfindliche Haut. Ich habe schon seit längerem sehr Akne und bin dann auf die Rasierhobel gekommen. Und ich finde schon, dass man auf seinen Körper achten kann. Man hat den nur einmal und muss den dementsprechend auch gut behandeln.
Geil, hat mich gefreut.
Mich auch, Dankeschön.
Hau rein. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.
Hannemann führt auch Ersatzteile für Elektrorasierer, zum Beispiel Scherköpfe.
Das ist das neuere Modell. Mal gucken, ob ich
sehr gut.
Ja, habe ich da.
Für meinen fast 90-jährigen Vater. Der ist eigentlich überzeugter Nassrasierer, über Jahrzehnte gewesen. Und nun kann er gleich mal so gut gucken. Und deshalb ist er umgestiegen. Gut, dann schaue ich mal. Ich konnte ihm leider meinen Vater nicht entführen. Der wollte unbedingt den behalten.
Ja, ist ein gutes Modell.
Merten ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, Jost gelernter Speditionskaufmann. Die Übernahme des Ladens ist ein Abenteuer, doch ihr Geschäft hat 2 Säulen. Der Laden in Lübeck und der Onlinehandel. Durch Social Media gibt es eine treue Fangemeinde. Bei Insta haben sie 60.000 Follower.
Wie lange hat er gehalten?
Fast 2 Jahre, würde ich sagen.
Das ist in Ordnung. Es gibt für Ihre 2 Schalter, die passen. Ja. Der einfache hat diese weiße Gleitkappe nicht. Die sorgt dafür, dass längere Härchen besser da reingleiten. Kostet 5 Euro weniger. Kann das Gleiche. Jost war so der Part hinter der Kamera und ich musste dann vor die Kamera. Und das war am Anfang überhaupt nicht leicht. Also da gab es auch Streitereien. Aber wenn du denn siehst, das hat Erfolg und du merkst, das ist dein größter Hebel, dann gehst du natürlich mit Vollgas da rein.
Ich hab's bei Instagram gesehen.
Ja, ja, ja.
Ich wollte für meinen Mann einfach nur eine Kleinigkeit mitbringen.
Ja,
der hat einen Bart und rasiert sich auch den Kopf. Mhm.
Willst du was Frisches oder was mit Pep?
Was mit Pep, finde
ich. Okay. Also, wäre ja cool, wenn es nicht der einzige Laden bleibt. Auf jeden Fall mehr Eigenmarke-Produkte. Das macht Spaß zu entwickeln.
Ja, danke schön.
Bis bald. Ciao.
Ciao. Tschüss. Viel Spaß noch.
Danke.
Ob nass oder trocken, hier in Lübeck wird die Rasurkultur jeden Tag aufs Neue gelebt.
Also ich organisiere alles selber.
Und ist das, brauchen Sie morgens lange so, dass Sie den Bart schön machen und alles?
Nein, nicht wegen der Eitelkeit, aber dass dann meine Tochter irgendwas sagt oder meine Frau wieder runterhängt und so. Und die Maskenbildnerin hat das wieder hervorragend gemacht. Kenne ich übrigens auch schon von dem anderen Film. Ja. Hat ja viel für euch hier oben gedreht. Die Insassen in Kiel.
Stimmt auch.
Und
ne?
Die Manager alle in Klaps haben, in die Mühle kommen und am Ende dann sogar das in Kraft nehmen, diese Klinik, die, und gehen an die Börse in Hamburg. Und, ja, es macht
es hat schon, Spaß. Es hat aber auch schon einen Grund, warum rastlos die Dokumentation zum Arzt ist. Weil sie eben so viel machen. Sie engagieren sich ja auch. Jetzt geht's, hatten Sie vorhin schon erzählt, gleich mit Ihrer Frau weiter nach Usedom. Baltic Lights findet da statt am Wochenende.
Die haben sogar ein Jubiläum. Also das ist jetzt schon die 30. Geschichte, die dort machen. Und da kommen viele, viele Kollegen, mit denen ich gedreht habe, die auch ein Herz haben, um nicht bloß Werbung zu machen für ein Eis oder für einen Lippenstift oder für irgendwelchen anderen Spaß. Obwohl ich manche verstehe, die es machen müssen, weil die Arbeit wird immer weniger, immer schwerer. Aber die sind dort und unterstützen das mit. Und da mache ich gerne Reklame, dass wir dadurch auch ein bisschen aufmerksam machen auf die Ostsee, auf unsere schöne Heimat überhaupt in Deutschland, dass wir auch uns gegenseitig kennenlernen, wenn wir von hüben nach drüben, von unten nach oben fahren. Und dort ist für die Welthungerhilfe ist der ganze Anlass, der da ist und aufmerksam macht. Und da gebe ich gern mein Gesicht her, als dass ich jetzt hier irgendwo in einer Kaufhalle sage, was billiger ist und da Faxen mache. Nein, brauche ich nicht. Ist nicht mein Stumpfsinn.
Ich habe Ihren Stumpfsinn sehr genossen heute. Vielen, vielen Dank,
dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für die Einladung. Ich mich sehr, sehr gefreut. Und vielen Dank für die Beiträge. Habt ihr schön gemacht.
Sehr gern. Morgen ist Kim Fischer bei uns, Riverboat-Moderatorin. Genau, auch eine ganz tolle Frau. Freuen wir uns sehr drauf. Und natürlich auf Sie. Also, bis morgen. Schönen Abend. Super.